Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Der Kulturstammtisch. Gastgeber Erik Facko.
Zum Gast am heutigen Kulturstammtisch Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin und Medienberaterin, ursprünglich aus Kanada, wohnhaft in Zürich. Grüße. Und als zweites Pedro Lenz aus Bern, Autor. Unser Thema heute: Kulturaustausch und Begegnungen zwischen den Kulturen, und dieses Thema ein bisschen weit gefasst jetzt aus diesem Grund, weil Sie, Marcy Goldberg, in den letzten paar Tagen am Filmfestival in Kalkutta waren. Und das ist nicht gerade ein alltägliches Ziel, auch für Kulturkonsumentinnen und Kulturkonsumenten der professionellen Natur. Wie kommt es denn, dass Sie dort waren?
Ja, ich bin gereist im Auftrag von Swiss Films. Das ist die Organisation zur Promotion des Schweizer Films im In- und Ausland. Und der Anlass war eine Retrospektive der Filme von Alain Tanner, des Westschweizer Filmemachers, der heute in Genf lebt, 80 Jahre alt ist und nicht so Zweck war, um diese Reise zu machen.
Und darum wurden Sie als Ersatz aufgeboten für Alain Tanner?
Ja, genau, unter anderem, weil ich als Filmhistorikerin mich auf den Schweizer Film konzentriere im Moment, und weil ich auch Englisch kann als Kanadierin, war es gerade gut für Indien. Und dieses Festival, also Kolkata, die Stadt heißt inzwischen Kolkata, wie Bombay jetzt Mumbai und Mumbai, so weiter. Genau. Das Kolkata Filmfestival ist ein wichtiges Ereignis, findet jedes Jahr statt, nimmt die ganze Stadt in Anspruch irgendwie. Und die zeigen dann auch Filme aus der ganzen Welt. Dieses Jahr waren Filme aus 62 Ländern da und Retrospektiven auch von verschiedenen Filmemachern, unter anderem aus Europa.
Ich glaube, auf den Inhalt des Festivals werden wir sicher noch zu sprechen kommen. Wie war denn jetzt das? Also Sie waren quasi als Vertreterin des Schweizer Films dort in Indien, und die Inder und Inderinnen begegneten da dem Schweizer Film. Was haben Sie dafür für Erfahrungen gemacht?
Ja, wenn ich da ein bisschen ausholen darf. Ich habe in Kanada Film studiert und Anfang der 90er Jahre in Toronto. Und damals kam eine Retrospektive der Filme von Alain Tanner in die Toronto Cinemathek. Und ich habe mir die Filme angeschaut mit meiner besten Freundin. Wir haben sie sehr, sehr genossen. Und seither war Alain Tanner ein bisschen ein Filmheld für mich. Mhm. Und ich konnte damals nicht wissen, wer hätte gedacht, dass ich dann in die Schweiz kommen würde, das Thema Schweizer Film als Dissertationsthema auswählen würde und dann sogar als Stellvertreterin von Alain Tanner nach Indien geschickt zu werden. Also das ist einfach, um zu verstehen, wie das, also das war für mich wirklich wie ein Traum. Mhm. Und das ist irgendwie eine Fügung des Schicksals. Und was dann besonders interessant war, eben als Kanadierin nach Indien zu gehen, wir haben ein bisschen eine gemeinsame Geschichte, weil beide Länder ehemalige britische Kolonien waren. Und auch noch als Vertreterin des Schweizer Films und der Filme von Alain Tanner. Und ich wurde immer wieder angefragt, also auf beiden, die Beziehung Kanada-Indien und die Beziehung Schweiz-Indien. Mhm. Und da war ich quasi so eine doppelte Botschafterin. Und was ich für Inputs zurückbekommen habe von den Leuten, hat mich auch sehr verblüfft und sehr interessiert.
Wir werden sicherlich darauf zurückkommen, auf diesen Teil, nur damit Pedro Lenz hier nicht ganz vergessen geht, der auch am Tisch sitzt.
Pedro, ja, Lenz, hier als bin Autor. Ich.
Pedro Lenz, haben Sie denn auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Haben Sie auch schon an solchen, sagen wir mal, an einem Kulturaustausch teilgenommen, in einem ganz fremden Land aufgetreten mit Ihren Sachen?
Also ich bin vor Jahren zum Beispiel einmal an einem Poesiefestival in Litauen gewesen. Das ist zwar Europa, aber war mir komplett fremd. Noch fremder war letztes Jahr war ich in Paraguay, Südamerika, in einer Republik, die ich überhaupt nicht kannte. Und zwar dann dort innerhalb dieses Landes, noch auf dem Land. Und da war ich so, fühlte ich mich erstmals so nicht als Individuum, als Autor Pedro Lenz, sondern als Vertreter eines Landes. Und das hatte damit zu tun, dass die Leute mich ganz viel über die Schweiz gefragt haben.
Aber was haben Sie denn dort gemacht, ganz konkret? Haben Sie Sachen vorgelesen von Ihnen? Weil ich stelle mir vor, Pedro Lenz, den kennt man entweder als Mundart oder dann als deutschen Autor, und jetzt sind wir da in Paraguay.
Ja gut, ich habe das Glück, dass ich eine spanische Mutter habe und deswegen schon als Kind Spanisch geredet habe. Freundlicherweise haben Leute aus der Universität in Chile Texte, Gedichte und Kurztexte von mir ins Spanische übersetzt, so dass ich also für, zum Beispiel in Paraguay, für 16-jährige Schüler auf Spanisch gelesen habe.
Nun haben Sie also beide diese Erfahrung gemacht, dass Sie quasi als kulturelle Vertreter der Schweiz irgendwo in einem anderen Land, das vielleicht nicht im direkten Kontakt steht mit Zentraleuropa, waren, als quasi als kulturelle Botschafter, wenn man so will. Wie war denn diese Begegnung?
Ja, für meinen Teil müsste ich zuerst ein bisschen erklären, wie die Kultur angesehen wird. Vielleicht nicht in ganz Indien, aber in Kolkata, in Bundesstaat West Bengal. Weil das war und ist immer noch ein bisschen ein Kulturzentrum. Kolkata ist wirklich die Kulturhauptstadt Indiens. Und dort hat Kultur einen besonderen Stellenwert. Die Leute legen großen Wert darauf. Und auch im Zusammenhang mit der Politik. Und das war für mich auch eine Entdeckung. Am ersten Abend des Festivals, bei den Eröffnungsreden der Politiker und der Festivalleiter, wurde immer wieder betont, dass, weil wir in schwierigen Zeiten leben, jetzt gerade mit Krieg und Finanzkrise und so weiter, dass die Kultur eine umso wichtigere Rolle spielen kann. Und das ist eine Haltung, die man nicht so sehr zurzeit in Europa oder Nordamerika findet. Das hat mich sehr interessiert.
Das ist ja vielleicht so eine Haltung, die man hierzulande vielleicht in den 70er Jahren passiert ist, dass alles, was irgendwie kulturelle Äußerung war, gleichzeitig auch politisch bewertet wurde.
Ja, und um das weiterzuführen, wie das mit der Schweiz lief, Alain Tanner kam gerade aus dieser Bewegung der 60er, 70er Jahre. In seinen Filmen zeigt er, wie man Politik mit Alltag und mit der Rolle des Künstlers verknüpfen kann. Und gerade diese Filme waren dann für die Leute dort besonders spannend. Ich habe mich gefragt, wie sie darüber reagieren würden, weil das ein bisschen ältere Filme sind, weil unsere Probleme ein bisschen harmlos sind im Vergleich zu ihren. Aber das war für sie offenbar, und viele Leute haben mir das auch gesagt, die sind extra zu mir gekommen, um das zu betonen, dass das für sie eine große Inspirationsquelle war, weil die Filme von Tanner gezeigt haben, wie man genau diese Brücke bauen kann und wie man menschliche Beziehungen über die Kunst thematisieren kann.
Also, mich wundert jetzt nicht, dass Tanner aktuell bleibt, weil der ist wirklich ein großer. Aber wenn ich beispielsweise sehe, wie Max Frisch in den 70er Jahren der Bevölkerung die Schweiz erklärt, ich habe Tonbandaufnahmen davon, dann muss ich sagen, das wäre heute absolut undenkbar. Das wirkt so hausbacken und so altväterisch. Also da ist der Schriftsteller Max Frisch und der redet zu seinen Schäfchen, spricht zur Bevölkerung und erklärt ihnen die Welt. In einem Tonfall, wie ich sie nicht einmal von meinem Großvater heute akzeptieren würde, wenn ich noch einen hätte. Und da hat sich einiges geändert für mich. Also wenn ich im Ausland gefragt werde, erklären Sie uns die Schweiz, erklären Sie uns die Probleme der Schweiz, dann halte ich keinen Vortrag, sondern dann möchte ich nachfragen, was wollt ihr denn genau wissen und frage mich, worüber habe ich etwas zu sagen. Früher war klar, Max Frisch, ich bin Schriftsteller, ich erkläre Ihnen die Welt, weil ich weiß es.
Was wurden Sie denn gefragt, Pedro Lenz, in Paraguay?
Also ganz zum Teil ganz konkrete Dinge, welches unsere Probleme seien, ob wir genügend Arbeitsplätze hätten, ob wir alle in Häusern wohnten, aber auch ganz lustige Sachen, zum Beispiel, was das für mich bedeutet, dass unsere Landesflagge von einem Jesuskreuz geziert sei. Mhm. Und dann, wenn ich denen dann sage, dass kein Schweizer, wenn er die Landesflagge sieht, unmittelbar an Jesus Christus denkt, oder praktisch keiner, den ich kenne jedenfalls, dann sind sie ganz verwundert.
Mhm. Bei Ihnen, Marcy, wie war denn das so, die Begegnung, was wurden Sie gefragt jetzt über die Schweiz?
Mhm. Also mit meinem Thema Schweizer Film hatte ich Glück, weil viele Schweizer Filme doch sehr kritisch mit dem eigenen Land umgehen. Und das heißt, ich musste nicht als Botschafterin so ein rosiges Bild zeichnen. Ich konnte wirklich ausgehend von den Filmen über die Schweiz reden. In Indien gibt es ja diese Bollywood-Filmindustrie. Das sind die großen Kisten aus Bombay, also Mumbai.
Die größte Filmindustrie eigentlich weltweit.
Genau. Ja, und das sind so Musicals in einem sehr stilisierten Ort mit Song- und Dance-Nummern zwischendurch und so. Und diese Filme werden zum Teil in der Schweiz gedreht, in den Alpen. Mit sehr stereotypen Kulissen, Kühe und Edelweiß und die kleinen Bergbahnen und so weiter. Und die Leute dort kennen die Schweiz über diese Bilder. Da hatte ich die Aufgabe, und das habe ich schon ein bisschen genossen, auch über die Filme von Alain Tanner, ihnen zu sagen, dass die Schweiz nicht nur so aussieht. Dass es auch Täler gibt, dass es auch Tage gibt, wo die Sonne nicht scheint, dass es auch Langeweile gibt und Schmutz. Und die Filme von Tanner haben das auch immer wieder betont und thematisiert, dass das Leben in Genf ein bisschen trist sein kann, dass die Leute ein bisschen frustriert sind, dass die ein bisschen Langeweile haben oder Lust, so Fernweh auszuwandern, wobei sie das oft dann nicht schaffen. Und gerade diese Schweiz konnte ich über die Filme präsentieren. Ich musste nicht lügen. Also ich konnte versuchen, die Mythen ein bisschen zu brechen. Und das habe ich genossen und das ist bei den Leuten gut angekommen, glaube ich.
Es gibt ja viele, viele so Bilder, die transportiert werden, auch über, genau, über Film oder sagen wir mal über das Fernsehen auch von der westlichen Welt, und dass man in anderen Ländern und anderen Kontinenten natürlich ein ziemlich schräges Bild auch erhält von dessen, was die Realität im Westen ist. Was mich jetzt noch interessieren würde, auch in Bezug auf die Werke, die Sie vertreten. Also ich war mal auf so einer Art Kulturaustausch in Burkina Faso mit einem Film, der heißt Kuh, Begegnungen auf der Milchstraße, vom Berner Regisseur Jörg Neuenschwander. Und der hat einen Vergleich gemacht zwischen der Milchwirtschaft im Westafrika und in der Schweiz. Und eigentlich war die Absicht des Ganzen, zu zeigen, dass vielleicht die Liebe zum Tier, das Verhältnis zur Milch vielleicht sogar auf eine gewisse natürliche Art bei den Westafrikanern stärker entwickelt ist als bei den Schweizern. Also quasi auch aufzuzeigen, dass die Leute in Westafrika, auch wenn sie arm sind, vielleicht doch ein ziemlich entwickeltes Gefühl dafür haben, mit was für Lebewesen sie da zusammenleben. Jörg Neuenschwander hat nachher den Film zurückgenommen nach Afrika ans Filmfestival in Ouagadougou und dann ist man aufs Land raus und ich war Teil dieser Karawane. Und es war relativ auffällig, wie schnell die Leute in Afrika diesen Film missverstanden haben. Sie haben das quasi wie eine Anleitung gelesen für ein besseres Leben. Sie haben ständig diese Bilder angeguckt, wo Jörg Neuenschwander dahinter eine gewisse Art von Zivilisationskritik auch versteckt hat. Und haben die ganze Zeit gedacht, ja, da wollen wir auch hin. Dort, wo es so glänzt, wo die Maschinen so groß sind. Haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht bei Ihren Ausflügen in ganz fremde Länder?
Ja, also, Entschuldigung, in Paraguay war es so, dass wir an Schulen gegangen sind, ich begleitet vom Leiter der Schweizer Botschaft mit kleinen Geschenken, das hieß dann beispielsweise Prospekte über die Schweiz mit Fotos, mit kleinen Landesfahnen, und die Jugendlichen in Schulen im Chaco, in einem sehr armen Gebiet, die sahen das natürlich, dass alle Schüler zum Beispiel in der Schweiz alle Studenten Schuhe tragen, alle Studenten Laptops haben und so. Und ich weiß nicht, ob sie gleich den Wunsch hatten, dahin zu gehen, aber auf jeden Fall waren sie sehr beeindruckt von diesem offensichtlichen Wohlstand. Und nach der Lesung wurde ich auch von vielen gefragt, ob das toll sei, so in einem Land zu leben, wo eben alle Schuhe tragen, beispielsweise einfache Dinge. Aber es sind ja sie selbst, also diese Mittelschüler, gehören quasi innerhalb ihrer Schicht schon zu einer Art Oberschicht an, und Reichtum gibt es ja dort auch, nur ist er nicht verteilt.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News, zu Gast bei mir, Marcy Goldberg und Pedro Lenz. Auf was ich eigentlich noch raus wollte bei dieser Geschichte, ist eigentlich auch, dass man manchmal das Gefühl hat, damit Kulturen sich begegnen, reicht es nicht, dass man irgendwie einen Film in ein anderes Land exportiert und dann stellt man den dorthin und dann begreifen die Leute sofort auch unsere Ausdrucksweise, oder umgekehrt auch, wenn wir Filme anschauen, was weiß ich, aus dem Iran oder Japan, dass wir die automatisch verstehen. Haben Sie solche Missverständnisse auch gespürt, Marcy Goldberg, wie Sie da bei diesem Filmfestival in Indien waren?
Ich weiß nicht, ob ich das Wort Missverständnisse benutzen würde, aber mir wurde auch klar, dass man sehr vorsichtig mit dieser Sache umgehen muss und dass eben nicht alles auf Anhieb verständlich ist. Ich glaube, wenn die Filme alleine reisen, dann hat man sofort dieses Problem. Wenn die Filme von Leuten begleitet werden, dann hat man die Chance, sich auszutauschen und sich gegenseitig Sachen zu erklären. Irgendwann kommt man vielleicht an eine Grenze, aber wenn die Wille da ist und wenn man davon ausgeht, dass nicht alles auf Anhieb klar ist oder dass die Sachen unterschiedlich interpretiert werden können, dass es Codes gibt, die man vielleicht nicht sofort versteht, und man ist bereit, sich diese Codes erklären zu lassen, dann kommt man viel weiter und dann wird es sehr spannend. Es gab ein paar Momente am Festival insbesondere, wo ich wirklich zu spüren bekommen habe, dass wir einfach eine andere Haltung haben. Und ich sage wir, und ich weiß gar nicht, wer wir sein sollte, also als Kanadierin in der Schweiz. Ich habe einen Film von Alain Tanner präsentiert, Jonas et Lila à demain. Und ungefähr nach 10 Minuten am Anfang des Films gibt es eine lange, ausführliche und relativ explizite Sexszene. Und solche Szenen gibt es im indischen Kino gar nicht. Die haben eine sehr strenge Zensurbehörde und die Paare dürfen sich nicht einmal küssen in vielen Fällen.
Funktioniert alles über Andeutungen oder so?
Ja, eben, und Tanzen. Dazu dienen auch diese Gesang- und Tanznummern, weil das sind ein bisschen die Liebesszenen. Aber da war ich da mit diesem Film, mit diesen zwei nackten Körpern und ich kenne den Film gut, aber diese Szene schien mir nie so lang zu dauern, wie als ich in diesem Kino gesessen bin in London, im Kulturzentrum dort, und das Publikum wurde ganz still. Mhm. Und ich habe schon gespürt, wir haben eine Ausdrucksfreiheit oder wir gehen anders mit diesen Themen um, als das in Indien auf jeden Fall der Fall ist. Also das war ein Beispiel. Ein anderes Beispiel war dann, dass ich gefragt wurde in einem Podium mit Studierenden, was ich dazu sage, was könnte der Film für eine Rolle spielen im Kampf gegen den Terrorismus? Das ist eine Frage, die wir hier in der Schweiz nicht wirklich stellen. Auf den ersten Blick hört sich das vielleicht naiv an, aber das ist nicht der Fall. In Indien werden sie wirklich tagtäglich mit diesem Problem konfrontiert. Die haben auch ein Domestic Terrorism, die haben wirklich ein Problem dort mit Bewegungen, mit Anschlägen. Es ist auch kurz vor meiner Reise, gab es Bomben in Assam. Und die Leute, die dort Filme machen, nehmen ihre Rolle ernst und versuchen auf jeden Fall die Spannungen, die Polarisierungen, die Hassgeschichten in ihrem eigenen Land in ihre Filme zu integrieren. Die Bollywood-Musicals vielleicht nicht, aber im Autorenkino spüren die Leute auf jeden Fall eine Verantwortung, was sie für Bilder des Landes zeigen und wie sie sich mit den Themen des Tages und mit den brennenden Problemen des Landes auseinandersetzen sollen.
Ein Aspekt, der oft da vergessen wird, ist ja der, dass, wenn es heißt, wir machen Kulturaustausch, wir schicken eine Band aus der Schweiz nach Madagaskar oder wir schicken einen Autoren nach weiß ich wo, dass das ja nicht bloß interessant sein soll für die Leute dort, sondern der Autor oder die Musiker profitieren ja sehr viel davon. Mhm. Und
also der Kulturaustausch profitiert den Kulturaustausch an selbst?
Ja, klar. Also ich meine, wenn ich 3 Wochen nach Südamerika kann mit einem Kulturaustausch, dann sehe ich 100-mal mehr Menschen und interessante Orte, als wenn ich allein hinreisen würde. Mhm. Und die Frage ist dann, was man draus macht, ob man dann etwas lernt. Und ich glaube schon, dass es sehr viel bringt. Ich habe mal an einem Projekt teilgenommen, wo 15 hochkarätige Autorinnen und Autoren aus Spanien eingeladen wurden von Präsenz Schweiz, die dann 3 Wochen durch die Schweiz gereist sind, verwöhnt wurden und dann nach Hause gingen und ein Essay über ihre Schweiz-Begegnung schreiben mussten. Das Buch kam raus, ein wunderbares Buch von Präsenz Schweiz, das unser Land sehr differenziert aus Sicht von spanischen Intellektuellen darstellt. Wunderbare Fotos, interessant. Die Idee war, dass es ein bisschen die Klischees bricht, die man in Spanien von der Schweiz hat. Das Problem war halt dann, das wurde einem spanischen Verleger in Auftrag gegeben, der hat das ganze Geld kassiert, das Buch wurde gedruckt, aber nie verteilt. Also ich bin sicher, da liegen noch 10.000 Exemplare irgendwo im Keller eines spanischen Verlegers.
Sie haben jetzt gerade das Lernen, also das, was man rauszieht aus so einer Kulturreise oder aus so einer Kulturbegegnung, was man da vielleicht für sich selbst auch lernen kann. Wie ich vorhin bereits erwähnt habe, war ich in Burkina Faso mit Jürg Neuenschwander und dort haben wir am Filmfestival in Ouagadougou, dem berühmten Festpaco, an einem Abend die erste afrikanische Aufführung angeschaut im Kinosaal drin. Ich habe plötzlich gemerkt, so nach 10 Minuten wird Jürg Neuenschwander extrem unruhig und er hat dann plötzlich gesagt, mein Film läuft zu schnell, die lassen den zu schnell laufen, der ist viel zu schnell. Und nachher haben wir uns dann gefragt, was es eigentlich war. Der lief nicht zu schnell, es war einfach das langsamere Leben, der ganze Ablauf des täglichen Lebens in Afrika, der viel geruhsamer ist, der einen Einfluss gehabt hat auf das eigene Werk, auch auf das, was man sieht im eigenen Werk. Passiert das denn, wenn man jetzt plötzlich irgendwie nach Indien geht und Alan Tanner, den man auswendig zu kennen glaubt, dass man den ganz anders sieht oder dass sie zum Beispiel ihre Texte ganz anders lesen? Vielleicht mal bei Ihnen angefangen, Petro
Lenz? Ja, sowas. Was mich interessant klingt, wenn ich in der Schweiz eine Schullesung mache und dann läutet die Pausenglocke, dann stehen die auf. Und in Paraguay an einem Gymnasium, es ist erstens mal ganz, ganz wichtig, Poesie hat einen ganz anderen Stellenwert als hier. Dann stehen die Jungen auf und lesen zu Ehren des eingeladenen Dichters eigene Gedichte. Und wenn die Pausenglocke läutet, dann bleiben die einfach sitzen, so lange wie es nur geht, weil sie denken, ja, das ist unsere Gelegenheit, uns auszutauschen mit einem Europäer. Und niemand schaut auf die Uhr, das ist schon mal was ganz anderes. Und natürlich, beim Lesen der eigenen Texte spürt man plötzlich an anderen Stellen Reaktionen. Und plötzlich merkt, ich weiß noch von einem Text, den ich damals gelesen habe, wo die Studenten, das war allerdings in Santiago de Chile, die Studenten gesagt haben, diesen Text hast du in Chile geschrieben, das ist ein chilenischer Text. Und war aber überhaupt nicht so. Aber wie man sich plötzlich identifizieren kann mit etwas oder plötzlich spürt, da haben wir jetzt eine Übereinstimmung, eine kulturelle, und es gibt Unterschiede und Übereinstimmungen. Das war wirklich für mich eine sehr interessante Erfahrung.
Marcy Goldberg, die Filme von Alan Tanner jetzt mit einem zusätzlichen indischen Blickwinkel, haben Sie die anders erlebt?
Ja, doch, wie gesagt, also einerseits die Sache mit der Sexszene, die dann so lang schien, auch im gleichen Film Jonas et Lila à demain. Im Film geht es unter anderem um Umweltprobleme und um Umweltprobleme in der dritten Welt. Der junge Filmemacher Jonas macht sich Sorgen um diese Probleme und will einen Film darüber machen und weiß nicht genau wie. Und dann sitze ich in Kolkata, eine Stadt, die auch gravierende Umweltprobleme hat und Müllprobleme hat. Und Indien wird nicht explizit im Film erwähnt. Im Film geht es eher um Afrika und um Südamerika. Aber da hat man wieder, es wird etwas so ein bisschen gedreht, wo man dann merkt, aha, ich sitze unter anderem an einem Ort, der von diesen Problemen betroffen ist. Das ist vielleicht die eine Seite. Die andere Seite ist, dort zu sitzen und indische Filme anzuschauen. Als Kanadierin, die in Europa lebt. Und unter anderem diese Filme, wo es um Konflikte zwischen Hindus und Muslimen geht in Indien, Filme über die Krawalle, die es vor ein paar Jahren gegeben hat, wo Leute, so Rassen-Riots, die passiert sind. Und dort zu sitzen und genau zu spüren, dass diese Filme nicht für mich gemacht wurden. Sie wurden in erster Linie für ein einheimisches Publikum gemacht, auch ein bisschen mit diesem Wunsch nach Aufklärung und um öffentliche Debatten zu starten. Aber ich sitze da und versuche, die Filme zu verstehen, mit dem begrenzten Wissen, das ich über diese historischen Vorfälle habe. Und die ganzen Hinweise, die im Film vorkommen, damit man vom Anfang an weiß, zum Beispiel, wer gehört der Hindu-Community an, wer gehört der muslimischen Community an, aufgrund der Namen, aufgrund der Kleider, die sie tragen. Diese Codes, die sind für mich nur bedingt entschlüsselbar. Mhm. Und diese Erfahrung habe ich sehr genossen. Also auf einmal ein bisschen im Dunkeln zu sein. Ich habe einen Film ohne Untertitel sehen müssen. Ich bin in eine Vorführung gegangen und habe nicht gewusst, dass der Film nicht untertitelt wird. Das war ein älterer Film von Satyajit Ray, von dem großen bengalischen Regisseur. Es war so ein Krimi. Und ich habe ihn mir ohne Untertitel angeschaut. Und ich bilde mir ein, dass ich die Geschichte einigermaßen verfolgen konnte.
Aber ist es denn nicht auch so, wenn jetzt in Bezug auf, nicht nur auf das sprachliche Verständnis, dass manchmal in Drittweltländern, um das mal so generalisieren zu sagen, dass da eine Sprache in der Kunst benutzt wird, die bei uns als pathetisch oder zu banal abgelehnt würde. Mhm. Also ich habe da im Bandclub in Paraguay, weiß ich noch, da sind Dichter aufgestanden, haben Gedichte gelesen, die klangen wie ein Pamphlet für eine gerechtere Welt, mit so einer Klarheit und Deutlichkeit, dass bei uns in Europa oder in der Schweiz würde das als pathetisch gelten oder als plakativ, ja. Aber dort hat es ein anderes Gewicht, die Realität ist eine andere und mich stört es dann dort auch nicht, wie es mich hier stören würde.
Melodrama ist sicher ein Thema im indischen Kino, aber da muss man ein bisschen aufpassen, weil zum Beispiel das bengalische Kino in und um Kolkata möchte sich unterscheiden von dem Bollywood-Kino, von diesen Musicals, die in der Nähe von Mumbai, Bombay gemacht werden. Die Leute, die dann aus Bangladesch gekommen sind, haben einen anderen, so dass es wie, wenn wir hier, die Filme, die aus Zürich kommen, sind auch anders als die aus Genf, obwohl sie alle Schweizer Filme sind. Also es gibt auf allen Ebenen Unterschiede und andere Filmsprachen, die verwendet werden, vom kleinsten bis ins größte.
Ich glaube, wir könnten an dieser Stelle noch ziemlich lang weiter diskutieren über kulturelle Unterschiede. Wir werden sicherlich auf das Thema noch verschiedentlich zurückkommen in der Folge bei unseren Kulturstammtischen hier auf der SWR News. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Marcy Goldberg und Pedro Lenz.
Dank. Ja, danke auch.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Erik Fackon. Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.